Das passierte vor sehr langer Zeit, als ich ungefähr 11 oder 12 Jahre alt war. Ich war ein ziemlich ruhiges Kind, das gern mit dem Familiencomputer spielte, der in einer kleinen Ecke neben dem Esszimmer stand. Das war Anfang der 2000er Jahre. Es gab keine Smartphones und kein TikTok, nur Internet über die Telefonleitung und diese riesigen Monitore. Normalerweise spielte ich Solitär oder dieses seltsame 3D-Flipper-Spiel. Aber manchmal ging ich auch ins Internet, um diese unbeholfenen Kinderseiten zu besuchen oder zufällige Flash-Spiele zu spielen. Eines Nachmittags war ich bei meiner Freundin Lacey zu Hause. Sie war ein Jahr älter als ich und ich fand sie viel cooler. Während wir in ihrem Zimmer waren, zeigte sie mir eine Chatseite, auf die sie ging, um mit zufälligen Leuten zu reden. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wir benahmen uns wie totale Idioten, schickten alberne Nachrichten und lachten über die Antworten, die wir bekamen. Nichts Verdächtiges, einfach sinnloser Spaß. Später in derselben Woche war ich zu Hause und es war schon ziemlich spät. Meine Mutter und mein Stiefvater waren ins Bett gegangen. Ich war noch wach und langweilte mich, also schaltete ich den Computer wieder ein. Ich erinnerte mich nicht genau, welche Seite Lacey benutzt hatte, aber ich fand irgendeinen Chatraum und trat bei. Alles war anonym, keine Benutzernamen oder so und jeder hinterließ einfach Nachrichten ins Leere. Zuerst plauderte ich belanglos, antwortete zufällig, wenn mir jemand direkt schrieb. Ich erinnere mich kaum, worüber wir redeten, wahrscheinlich über alberne Dinge wie Filme oder Lieblingsessen. Doch dann fragte mich jemand, wo ich wohnte. Anfangs nicht auf beunruhigende Weise, eher etwas wie: In welchem Bundesstaat bist du? Und ohne groß nachzudenken, sagte ich es ihm. Dann kam etwas wie: Ach ja, in welchem Teil der Stadt? Ich nannte keine Straße oder so, aber ich erwähnte wohl etwas, das ich nicht hätte sagen sollen, ein Wahrzeichen in der Nähe oder ein Einkaufszentrum. Wenn ich heute daran denke, schäme ich mich furchtbar. Aber damals verstand keiner von uns, wie seltsam oder gefährlich das Internet sein konnte. Es fühlte sich an, als würde man einfach in einen leeren Raum hineinrufen. Nach einer Weile wurden die Fragen merkwürdig. Nicht ekelhaft, aber unangenehm, persönlich. Solche, die dir ein mulmiges Gefühl im Magen geben. In dem Moment ging ich raus. Ich schloss den Tab und ging auf eine Seite mit albernen Minispielen. Wahrscheinlich eines mit hüpfenden Pinguinen oder wo man Torten werfen musste. Schließlich wurde ich müde, schaltete alles aus und ging schlafen. Die nächste Nacht war fast eine exakte Kopie der vorherigen. Alle im Haus schliefen und ich war wieder wach, voller Energie und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich setzte mich vor den Computer, aber diesmal wollte ich keinen Chat betreten. Ich ging direkt auf eine Spieleseite, die ich kannte. Ich spielte, völlig konzentriert, als ich plötzlich etwas hörte. Leise Schritte auf der Veranda. Genau in dem Moment, als ich auf ein weiteres albernes Minispiel klickte. Die Haustür war etwa 2 Meter von dem Platz entfernt, an dem der Computer in unserem alten gemieteten Haus stand. Sie hatte eines dieser hohen, schmalen Fenster oben, die nur ein wenig Licht durchließen nachts, völlig nutzlos. Ich drehte den Kopf zum Geräusch, hielt den Atem an. Es war nach Mitternacht, viel zu spät, als dass jemand kommen sollte, es sei denn, etwas stimmte nicht. Aber niemand klopfte. Ich blieb still und wartete auf ein weiteres Geräusch. Nichts. Totale Stille. Nach einer Minute siegte die Neugier und die Unruhe über die Angst. Ich stand auf und ging langsam zum Eingang. Wir hatten billige Jalousien, die laut klapperten, wenn man sie zu hastig bewegte, also war ich vorsichtig. Ich hob eine Lamelle gerade so weit an, dass ich hindurchsehen konnte. Da sah ich ihn. Einen Mann, jemanden, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, der einfach dort auf der Veranda stand. Er bewegte sich nicht, klopfte nicht, stand einfach nur da. Ich ließ die Jalousie sofort los und trat zurück. Mein Herz schlug so schnell, dass ich es in meiner Kehle spürte. Ich duckte mich und ging zurück zum Schreibtisch, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Und dann begann Türklinke sich leicht zu bewegen, als würde er sie ausprobieren. Zum Glück war sie abgeschlossen. Ich hatte sie seit dem Nachmittag, als ich die Post geholt hatte, nicht mehr angerührt. Dann klopfte er, aber es war kein normales Klopfen. Es war ein leises, kaum hörbares Tippen. Fast so, als wolle er niemanden wecken. Als wüsste er, dass ich der Einzige war, der noch wach war. Er klopfte nie wieder. Danach herrschte völlige Stille. 5 Minuten vergingen. vielleicht mehr. Schließlich fasste ich den Mut, noch einmal nachzusehen. Die Veranda war leer. Er war weg. Ich blieb einige Sekunden dort stehen und starrte auf den Platz, an dem er gestanden hatte, versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Und dann traf mich der Gedanke. Der Typ aus dem Chat. Mir wurde eiskalt im Magen. Dieser Fremde, mit dem ich am Vorabend gesprochen hatte, der nicht aufhörte zu fragen, wo ich wohnte, könnte er das gewesen sein? Es klang absurd, aber ich konnte dieses Gefühl nicht abschütteln. Ich rannte zurück zum Computer, öffnete die Seite und suchte nach dem vorherigen Gespräch. Ich las schnell, während mir die Angst in der Brust aufstieg. Und da war es die letzte Nachricht, die er geschickt hatte, bevor ich mich am Abend zuvor abgemeldet hatte. Ich komme zu dir nach Hause. Ich starrte sie an, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Dann schloss ich das Fenster mit einem Schlag und meldete mich ab. Ich habe diese Seite nie wieder betreten. Ich habe es auch niemandem erzählt. Der Mann kam nie zurück. Zumindest, soweit ich weiß. Aber bis heute habe ich keine Ahnung, wie er mich gefunden hat. Und allein der Gedanke daran jagt mir immer noch eine Gänsehaut über den Rücken. Vor ein paar Jahren pflegte ich ab und zu auf Omegle zu gehen, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte. Ehrlich gesagt hatte ich die Seite völlig vergessen, bis ich in den Nachrichten sah, dass Omegle endgültig geschlossen worden war. In dem Moment, als ich das las, kam mir eine unglaublich seltsame Erinnerung wieder in den Sinn. Für diejenigen, die es nicht wissen, Omegle war eine zufällige Videochat-Seite. Man schaltete seine Webcam ein und wurde mit einem Fremden verbunden. Man konnte per Video oder nur per Text chatten. Und wenn die Person langweilig oder verdächtig war, konnte man einfach auf Next drücken und weitermachen. Es war so etwas wie Speed-Dating, aber in chaotischer Form. Jedenfalls war ich etwa 17 Jahre alt und zu Tode gelangweilt an einem Wochenende, also beschloss ich, mich einzuloggen. Ich lag in meinem Zimmer in Cedar Springs, scrollte ziellos auf meinem Handy herum, als mich dieser nächtliche Impuls packte, die seltsamen Leute des Internets zu beobachten. Ich ging auf die Seite und die ersten Verbindungen waren das Übliche. Entweder jemand sprang sofort weiter oder ich übersprang sie, weil sie wie Trolle aussahen oder kurz davor waren, etwas Unangenehmes zu zeigen. Aber etwa 5 Minuten später wurde ich mit einem Typen verbunden und sofort änderte sich die ganze Stimmung. Der Kerl sah einfach nur merkwürdig aus. Er saß in einem völlig dunklen Raum, nur vom Licht seines Bildschirms und seinen Augen erleuchtet. Die waren so weit aufgerissen, dass es aussah, als hätte er seit einer Woche nicht mehr geblinzelt. Sein Haar sah aus, als hätte er es sich während eines Stromausfalls mit einer Küchenschere selbst geschnitten. Und er starrte mich einfach an, ohne zu blinzeln, ohne zu lächeln, mit diesem Blick, den man aus Dokumentationen über Mörder kennt. Ich sprang trotzdem nicht sofort weiter. Es war so unheimlich, dass ich neugierig wurde. Ich wollte sehen, wohin das führen würde. Es war wie bei einem Horrorfilm, bei dem man einfach nicht wegsehen kann, weißt du? Er starrte mich weiter an, ohne ein einziges Wort zu sagen. Nach einer Weile sagte ich zögernd, »Hallo.« Erst dann sprach er, aber er grüßte nicht zurück. Er fragte nur, »Wer bist du?« mit einer flachen, völlig emotionslosen Stimme, als würde er eine Einkaufsliste vorlesen. Ich sagte ihm meinen Vornamen, da ich dachte, das verriet nicht viel. Doch die Art, wie er mich ansah und sprach, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Trotzdem siegte meine Neugier und ich fragte ihn nach seinem Namen. Er ignorierte die Frage völlig und fragte mich stattdessen, wo ich wohnte. Da schrillten in meinem Kopf die Alarmglocken. Natürlich antwortete ich nicht. Ich lachte nur und versuchte, das Thema zu wechseln, aber er wandte den Blick nie vom Bildschirm ab. Er starrte direkt in die Kamera, als wollte er sie mit seinem Blick durchbohren. Ich stellte noch ein paar Fragen, versuchte das Gespräch in irgendeine andere Richtung zu lenken, aber es war, als würde ich mit einer Statue reden. Schließlich hatte ich genug von der ganzen Sache und drückte auf Next. Die Stimmung war von seltsam und lustig zu wirklich beunruhigend geworden. Die nächste Person war irgendein zufälliges Mädchen, das mich sofort weiterklickte. Und dann kehrte das übliche Chaos zurück. Leute, die in Sekunden verschwanden. Seltsame Typen, die sich zu sehr bemühten, cool zu wirken. Gelangweilte Teenager, die nichts taten. Nach dieser ersten Welle von Merkwürdigkeiten blieb ich noch eine Weile auf Omegle. Ich sprach mit ein paar Leuten. Nichts Besonderes, nur belanglose, etwas unbeholfene Gespräche mit gelangweilten Fremden. Etwa 15 Minuten später, rate mal, wer wieder auftauchte. Ja, der Typ mit dem Blick. Zuerst war ich so überrascht, dass ich nicht einmal Next drückte. Ich saß einfach da, starrte ihn an und dachte, das kann nicht sein. Es war sehr ungewöhnlich, auf dieser Seite zweimal mit derselben Person verbunden zu werden. Zumindest war mir das nie passiert. Er sah genau gleich aus. Dieselben toten Augen, dieselbe steife Haltung, dasselbe schwache Licht hinter ihm. Das alles wie eine Szene aus einem Independent-Horrorfilm auf YouTube aussehen ließ. Ich versuchte wieder etwas zu sagen. So etwas wie, Alter, im Ernst? Aber er antwortete nicht. Er starrte einfach weiter. Nach etwa 10 Sekunden drückte ich ohne Zögern Next. Ein paar Minuten später sprang ich weiter zwischen den Chats hin und her. Und dann sah ich ihn wieder. Zum dritten Mal. Derselbe Typ, dasselbe verstörende Gesicht. In dem Moment bekam ich Gänsehaut. Ich konnte nicht länger so tun, als wäre es ein Zufall oder ein technischer Fehler. Also fragte ich, warum sehe ich dich immer wieder? Er blinzelte nicht, lächelte nicht. Er beugte sich nur leicht nach vorn und sagte meinen Namen. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich hatte ihm bei unserem ersten Gespräch meinen Namen gesagt, aber das völlig vergessen. Es traf mich wie ein Schlag in die Brust. Wie zum Teufel erinnerte er sich daran. Dann sagte er, du kannst mir nicht entkommen. Das war's. Ich schloss den Tab sofort und verließ die Seite so schnell, dass ich wahrscheinlich eine digitale Spur hinterließ. Ich versuchte mich zu beruhigen, indem ich auf Facebook surfte oder ein paar alberne Videos ansah. Merkwürdigerweise half das. Etwa 20 Minuten später hatte ich mich einigermaßen überzeugt, dass es nur ein seltsamer Zufall gewesen war. Vielleicht hatte er mich getrollt und irgendwie den Algorithmus ausgetrickst. Wer weiß? Auch, ja, ich ging wieder auf Omegle. Die erste Verbindung war mit einem Typen aus Brasilien oder so. Ich übersprang ihn. Nichts Seltsames. Und dann passierte es wieder. Ich wurde zum 4. Mal mit demselben unheimlichen Typen verbunden. Ich schwöre es. Er sah genau gleich aus, bewegte sich nicht, blinzelte nicht. Sobald die Verbindung stand und er mein Gesicht sah, flüsterte er wieder meinen Namen, mit derselben ruhigen Stimme wie zuvor. Dann wiederholte er denselben Satz. Du kannst nicht entkommen. Dieses Mal sagte ich nichts. Ich hatte einfach nur Angst. Ich schloss Omegle, als wäre es radioaktiv, schaltete den Computer aus und zog das Kabel aus der Wand. Ich saß im Dunkeln, als hätte ich einen Geist gesehen und versuchte mich davon zu überzeugen, dass es nur ein kranker Scherz gewesen war. Vielleicht war es ein Hacker. Vielleicht hatte ich einen Virus. Ich wusste es nicht. Und ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht herausfinden. Nach einer Weile steckte ich den Computer wieder ein und schaltete ihn ein, nur um sicherzugehen, dass alles normal funktionierte. Und ja, alles funktionierte. Aber ich habe Omegle nach dieser Nacht nie wieder geöffnet. Kein einziges Mal. Selbst heute denke ich noch daran, wie seltsam das alles war. Omegle zeigte immer an, wie viele Benutzer online waren, und normalerweise waren es Tausende. Die Wahrscheinlichkeit, dieselbe Person mehrmals zu treffen, war praktisch null. Aber irgendwie wurde ich immer wieder mit ihm verbunden. Und Gott sei Dank habe ich dieses Gesicht nie wieder gesehen. Das passierte, als ich im 1. Jahr der Highschool war. Ich war etwa 13 oder 14 Jahre alt. Es war der Beginn des Schuljahres, wahrscheinlich Ende August oder Anfang September. Ich hatte gerade mein erstes Smartphone bekommen. Ein iPhone natürlich. Und war besessen davon, jede App herunterzuladen, von der ich andere reden hörte. Snapchat war damals riesig, also meldete ich mich dort an, zusammen mit Instagram und allem anderen, was gerade im Trend lag. Wir waren kurz vor der 8. Klasse nach Willow Springs gezogen, einer mittelgroßen Stadt in Indiana. Ich gewöhnte mich noch an den Ort und versuchte herauszufinden, wie ich Freunde finden konnte, da ich kaum jemanden kannte. Die meiste Zeit fuhr ich mit dem Bus zur Schule und wieder nach Hause. Und dann war ich allein, bis meine Mutter von ihrer Arbeit im Krankenhaus und mein Stiefvater von seiner Lieferroute zurückkam. Eines Nachmittags kam ich wie gewohnt nach Hause, warf meinen Rucksack in mein Zimmer und begann auf meinem Handy herumzuscrollen. Da bemerkte ich eine Freundschaftsanfrage auf Snapchat von jemandem, den ich nicht kannte. Sein Benutzername war etwas Belangloses, wie MikeJohn477. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr genau. Das war 2015, als Snapchat noch so eine Art Wilder Westen war und ich verstand die Privatsphäre-Einstellungen noch nicht wirklich. Ich nahm an, es sei vielleicht ein Typ aus meiner Schule. Es gab so viele Leute, dass ich kaum die Hälfte der Gesichter aus meinen Klassen kannte. Also fügte ich ihn hinzu und dachte, es würde nichts passieren. Fast sofort schickte er mir einen Snap. Es war eines dieser fast völlig dunklen Fotos mit nur einem Text darauf. Hey. Ich antwortete, hey Beck. Einfach aus Höflichkeit. Dann fragte er mich, ob ich Kick hätte. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, Kick war eine Messaging-App, die die Leute damals viel benutzten, bevor es Instagram-DMs und Snapchat-Chats gab. Ich hatte Kick. Eigentlich hatte es jeder in der Schule. Auch gab ich ihm meinen Benutzernamen. Wenige Minuten später schrieben wir dort miteinander. Am Anfang war es nichts Seltsames. Nur das übliche sinnlose Geplauder wie, was geht? Nicht viel. Einfach chillen. Ich dachte nicht weiter darüber nach. Ich nehme an, ein Teil von mir hoffte, dass es jemand aus meinem Biologieunterricht oder so war. Vielleicht jemand, mit dem ich mich anfreunden könnte. Ich hatte noch keine große Freundesgruppe, also war ich nicht besonders wählerisch, mit wem ich sprach. Irgendwann fragte er mich, wer sonst noch zu Hause sei. Ich dachte mir nichts dabei und sagte einfach, dass ich allein sei. Da wurde das Gespräch seltsam. Der Typ antwortete mit etwas wie, cool, dann komme ich rüber. Ich dachte wirklich, das wäre ein Scherz. Ich wusste ja nicht einmal, wer diese Person war. Es gab keine Möglichkeit, dass er wusste, wo ich wohnte, oder? Ich lachte darüber und machte mit meinen Hausaufgaben weiter. Ich hatte ein paar Algebra-Aufgaben zu lösen und schaute dabei YouTube-Videos auf meinem Handy. Wahrscheinlich irgendwelche Gameplays oder Vine-Zusammenstellungen, wie sie damals jeder ständig ansah. Etwa 25 Minuten später hörte ich ein Klopfen an der Haustür. Ich erstarrte. Ich nahm an, es sei jemand, der Kabeldienste verkaufte oder Unterschriften für irgendeine Petition sammelte. Auf jeden Fall hatte ich nicht vor, zu antworten. Aber dann vibrierte mein Handy. Es war eine Nachricht auf Kick von demselben Typen. Sie lautete, ich bin bei dir zu Hause. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich glaubte es nicht, bis die nächste Nachricht kam. Es war ein Foto meiner Haustür. Dann schrieb er wieder, mach die Tür auf. Einfach so. Keine Erklärung, kein Name, nichts. Ich starrte auf den Bildschirm, mein Herz schlug so laut, dass ich es hören konnte, und ich tippte, Alter, wer bist du überhaupt? Es kam keine Antwort. In dem Moment wusste ich nicht, ob es ein Scherz war oder etwas Ernstes. Ich stand von meinem Stuhl auf und ging langsam aus meinem Zimmer. Der Flur des Hauses war schmal und führte direkt ins Wohnzimmer, das ein großes Fenster hatte, das auf die vordere Veranda hinausging. Von dort aus war der Blick teilweise von einer dieser hohen, falschen Pflanzen blockiert, von denen meine Mutter dachte, sie ließen das Haus schicker aussehen. Aber ich lehnte mich ein wenig vor, um hinauszuschauen. Da sah ich ihn. Es war kein Highschool-Junge, nicht einmal annähernd. Es war ein erwachsener Mann, offensichtlich in seinen 40ern. Klein, etwas übergewichtig und sein Haar war fast verschwunden. Ich hatte ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Er sah sich weiter um, verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen und klopfte erneut an die Tür. Mein ganzer Körper erstarrte. Ich blieb regungslos, zu verängstigt, um überhaupt laut zu atmen. Er wartete ein paar Sekunden und probierte dann ganz selbstverständlich die Türklinke, als würde er wirklich erwarten, dass sie sich öffnete. Ich wich zurück, versuchte so leise wie möglich zu sein. Ich wollte mich nicht zu sehr bewegen, falls er mich durch das Fenster sehen konnte. Dann sah ich, wie er sein Handy herausholte. Eine Sekunde später ging er weg, aber nicht so, als würde er gehen. Er begann, das Haus zu umrunden. Ich geriet in Panik. Ich rannte zurück in mein Zimmer und ging zum Fenster, das einen klaren Blick auf den Hinterhof hatte. Und tatsächlich, ich sah ihn auf die hintere Veranda zugehen. Wenige Sekunden später hörte ich wieder ein Klopfen, diesmal von der Hintertür. Dann begann die Türklinke zu wackeln. Ich griff nach meinem Handy, das ununterbrochen mit Kick-Benachrichtigungen vibrierte. Ich sah nach, alle waren von ihm. Nachrichten wie, lass mich rein oder, komm schon, mach auf. Und dann noch seltsamere, verzweifelte Dinge, die ich gar nicht wiederholen will. Da kam ich endlich aus dem Schock heraus und rief den Notruf. Ich schloss meine Zimmertür ab, kroch unter das Bett mit dem Telefon in der Hand und flüsterte alles der Notrufzentrale zu. Da ist ein Mann in meinem Haus. Er versucht, durch beide Türen hereinzukommen. Und ich bin allein. Bitte beeilen Sie sich. Die Frau sagte mir, ich solle versteckt und still bleiben. Die Beamten seien bereits unterwegs. Ich blieb dort unter dem Bett, versuchte nicht zu weinen, hörte nur meinen Atem und ab und zu das leise Klopfen an der Hintertür. Er schrie nicht oder so, was noch beängstigender machte. Er klopfte einfach immer wieder, als würde er warten, bis ich aufgebe. Etwa 10 Minuten vergingen, vielleicht weniger. Für mich fühlte es sich wie eine Stunde an. Dann Stille. Keine Klopfgeräusche mehr, keine Bewegung. Einige Minuten später klingelte es an der Tür und jemand rief: »Polizei!« Da kam ich endlich hervor und öffnete meine Zimmertür. Er war weg. Einfach verschwunden. Ich zeigte den Beamten die Kick-Nachrichten und das Foto, das er von meiner Haustür geschickt hatte. Sie sagten, sie würden es ernst nehmen und versuchen, ihn zurückzuverfolgen und dass ich sie sofort anrufen sollte, falls er wieder auftauche. Meine Eltern kamen kurz darauf nach Hause. Ich hatte meine Mutter noch nie so blass gesehen. Sie umarmte mich so fest, dass es wehtat. Sie riefen in der Schule an, änderten meine Busroute und installierten ein paar Tage später eine Sicherheitskamera. Er kam nie zurück. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie er herausgefunden hat, wo ich wohnte. Meine einzige Vermutung ist, dass er mich eines Tages vom Schulbus aussteigen sah und mir bis nach Hause gefolgt ist. Ich bekomme noch immer eine Gänsehaut, jedes Mal, wenn ich an das Klopfen an der Tür und das Foto denke. Es geschah in den Winterferien. Wir waren 16 Jahre alt. Meine Eltern schliefen oben und Leo und ich saßen im Keller bei dem alten Computer. Der Tower summte laut und eine der Seitenplatten fehlte, sodass man das staubige Innere sehen konnte. Der Monitor war quadratisch und hatte an den Rändern einen gelblichen Schimmer. Es roch immer leicht nach verbranntem Plastik dort unten, aber das störte uns nicht. Es war der Ort, an dem kaum WLAN hinkam, und wir konnten abhängen, ohne dass uns jemand überwachte. Wir surften auf Randvision, einer dubiosen Seite voller zufälliger Links, Memes und Videos. Die Hälfte der Dinge lud überhaupt nicht. Die Verbindung war schrecklich langsam. Man klickte auf etwas und wartete Minuten, bis irgendetwas erschien. Aber genau das machte es spannend, als wüsste man nie, was man finden würde. Wir saßen nah am Bildschirm, in Kapuzenpullis gehüllt, und teilten uns ein einziges billiges Paar Kopfhörer. Irgendwann gab Leo unseren Postleitzahlcode in die Suchleiste der Seite ein, nur zum Spaß. Wir dachten, es käme ein lokaler Witz oder ein fehlerhaftes Video. Für einen Moment passierte nichts. Die Seite fror wie gewohnt ein und wir wollten schon gehen. Dann wurde der Bildschirm schwarz, vollkommen schwarz. Keine Werkzeugleiste, kein Zurückbutton, nur Vollbild. In der oberen linken Ecke erschien eine Zeile seltsamer Zeichen. Kein Video, kein Bild, nur Symbole, Striche, Klammern, zufällige Buchstaben. Es war keine Sprache, die einer von uns kannte. Es sah aus wie etwas von einem alten DOS-Terminal. Leo beugte sich näher und kniff die Augen zusammen. »Vielleicht ist es nur beschädigter Code«, sagte er. Aber die Symbole begannen sich langsam zu bewegen, dann schneller, als würden sie etwas laden. Es machte auch ein Geräusch. Ein leises Klicken durch die Kopfhörer, nicht von der Seite, sondern mechanisch, fast wie eine überlastete Festplatte. Wir warteten. Der Raum war dunkel, nur das Leuchten des Bildschirms erhellte ihn. Ich schaute über die Schulter, obwohl die Tür geschlossen war. Dann hörten die Symbole auf. Nur eine blinkende Linie blieb übrig. Dann ersetzte eine neue Textzeile sie, diesmal auf klarem Englisch. »Willst du sehen, wer dich beobachtet?« Ich dachte, es sei eines dieser Schockvideos. Leo lächelte und klickte auf den Bildschirm. Ein neuer schwarzer Tab öffnete sich. Keine Ladeleiste, wieder nur schwarz. Aber in der Mitte erschienen schwach weiße Buchstaben. »Ich sehe dein Sofa.« Wir sahen uns an. »Was?« sagte Leo. Er blickte hinter uns, auf das Sofa, auf dem wir saßen. Es war dieses alte beige Sofa mit weinroten Flecken und einem Riss an einem Armlehnenpolster. Das konnte man mit einem Witz nicht erraten. Ich sagte, wahrscheinlich irgendein lokaler Spaßvogel. Vielleicht jemand aus der Schule, der mit der Seite spielt. Erfasst deine IP oder so. Leo antwortete nicht. Er klickte, versuchte zu pausieren oder zu aktualisieren, aber nichts passierte. Dann erschien ein kleiner weißer Ladekreis in der Bildschirmmitte, der sich langsam drehte. Wir blieben still. Nach etwa 30 Sekunden begann ein Videostream zu laden. Keine Vorschau, kein Name, nur das drehende Rad. Die untere Leiste zeigte, dass es live war. Ich sah oben im Browser nach. Keine Adressleiste mehr. Sie war durch einen grauen Balken ersetzt worden. Ich versuchte, die Maus zu bewegen, aber sie war im Tab eingefroren. Ehrlich, wahrscheinlich ist es Igor oder jemand oder Max, sagte ich. Er ist schlau genug, so etwas zu fälschen. Leo antwortete nicht. Er starrte nur weiter. Der Stream lud weiter. Keiner von uns stand auf. Wir sagten eine Weile nicht einmal etwas. Schließlich begann die Übertragung. Anfangs sah man nur dunkle Bewegungen, körnige Bilder wie von einer billigen Kamera. Dann begannen die Formen klarer zu werden. Schnee auf der Straße, niedrige Zäune und die bekannte Kurve des Weges. Die Kamera bewegte sich vorwärts, als würde jemand mit ihr gehen. Mir wurde schlecht, als ich das Straßenschild sah. Linen Drive. Es war 2 Blocks von uns entfernt. Ich erkannte die Form der Laternen, den schiefen Pfosten bei den Briefkästen. Die Kamera bewegte sich langsam den Gehweg entlang. Einmal neigte sie sich und zeigte einen silbernen Honda, das Auto von Leos Nachbar. Dann bog sie rechts ab und blieb vor Leos Vorgarten stehen. Keine Stimme, keine Kommentare. Nur das Knirschen des Schnees und ein leises, statisches Summen des Streams. Ich sah zu Leo, sein Gesicht regungslos. Auf dem Bildschirm betrat die Kamera Leos Hof. Der Gartenzwerg tauchte auf. Eine hässliche Figur, mit verblasster roter Mütze und abblätterndem Bart. Wir beide beugten uns nach vorne. Eine behandschuhte Hand trat ins Bild, hob den Zwerg hoch und nahm den Ersatzschlüssel darunter. Leo sprang auf und zog das Stromkabel aus der Wand. Der Monitor ging sofort aus. Das Summen des PCs verstummte. Für einen Moment standen wir beide schweigend da und starrten auf den schwarzen Bildschirm. Dann der ganze Raum. Leo schloss das alte Kellerschloss ab, klick, und verriegelte es. Wir blieben dort, atmeten, versuchten über das Summen in unseren Ohren hinauszuhören. Dann hörten wir es. Schritte, nicht unsere, oben. Nur 1 oder 2, langsam, als prüften sie das Gewicht des Bodens. Wir klebten an der Wand. Ich wollte etwas sagen, aber Leo schüttelte den Kopf. Der Schritt stoppte. Ich schaltete die kleine Schreibtischlampe aus. Die Klinke der Kellertür wackelte einmal. Wir waren wie gelähmt. Leo hielt sich den Mund zu. Ich tat dasselbe. Der Türgriff bewegte sich nicht mehr, aber jetzt hörten wir etwas anderes. Ein leises Schleifen über den Küchenboden oben. Dann ein langsamer, schleppender Schritt. Ich duckte mich und kroch hinter das Laufband in der Ecke. Der Metallrahmen hatte eine abnehmbare Stange, Teil der Hantelstütze. Ich zog sie mit zitternden Fingern heraus. Leo hatte sein Telefon in der Hand, wählte 911, ohne zu sprechen. Wir kauerten da, kaum atmend. Die Geräusche oben bewegten sich den Flur entlang. Ein Knacken in der Nähe der Treppe, dann Stille. 2 ganze Minuten lang nichts. Dann Sirenen in der Ferne. Rotes und blaues Licht flackerte schwach durch die Kellerfenster. Die Haustür wurde aufgestoßen, als der Lärm lauter wurde. Als die Beamten herunterkamen, standen wir immer noch in der Ecke. Sie durchsuchten das ganze Haus, von oben bis unten. Nichts. Nicht einmal die Hintertür war offen. Aber draußen, im Schnee, fanden sie einen umgestürzten Blumentopf neben Leos Verandastufen und Stiefelabdrücke, die den Weg zur Straße hinaufführten. Wir schliefen diese Nacht nicht. Leos Eltern waren weg, also blieb er bei mir. Wir sagten nicht viel. Am nächsten Morgen hatte der Schlüsseldienst alle Schlösser in beiden Häusern ausgetauscht. Leos Mutter ließ ihn den Ersatzschlüssel um den Hals tragen. Kein Verstecken mehr unter irgendetwas. Der Keller-PC wurde von einem städtischen forensischen IT-Team mitgenommen. Sie versuchten, den Ursprung des Streams zu verfolgen. Keine IP, keine Datenreste, auch kein Verlauf. Eine Woche später war der Gartenzwerg wieder an seinem Platz. Niemand hatte ihn hingestellt. Leo schaute ihn nur von der Veranda aus an, sagte nichts. Dann ging er wieder ins Haus. Seitdem mache ich keine Gib-deine-Postleitzahl-Einscherze mehr. Ich schalte alle Kameras meines Laptops aus, bevor ich den Deckel schließe. Ich klebe die Linse mit einem Aufkleber ab. Dieser Bildschirm zeigte nicht nur ein Video, er öffnete ein Fenster. Und wenn deine Adresse jemals eine Enter-Taste wird, könnte jemand sie drücken. Es geschah im März 2012. Wir waren beide 15 Jahre alt. Es war ein ruhiger Samstagabend und es gab nicht viel zu tun. Ich war bei Mark zu Hause, hing mit ihm in seinem Zimmer herum, wie wir es an den Wochenenden immer taten. Seine Eltern waren ausgegangen, um Verwandte zu besuchen, also hatten wir das Haus für uns allein. Sein Zimmer war klein, mit einem Einzelbett an der Wand, einem zerkratzten Holztisch mit einer halb kaputten Lampe und einem alten, klobigen Laptop, der jedes Mal laut aufheulte, wenn wir zu viele Tabs öffneten. Das Internet war langsam, so wie es damals immer war. Wir konnten nicht streamen, ohne dass es alle paar Sekunden anhielt. Also verbrachten wir die Zeit in Chatrooms, ärgerten Leute und versuchten Spaß zu haben. Eines der Dinge, die wir gerne taten, war, in zufällige Videochats zu gehen und Leute mit albernen Geistergeschichten zu erschrecken. Mark beugte sich zur Kamera, senkte die Stimme und sagte etwas wie: "Sie steht hinter dir." Die meisten Leute lachten oder verließen einfach den Chat. Wir saßen nebeneinander, teilten uns den Laptop mit einer halbvollen Chipstüte zwischen uns. Das Zimmer war dunkel, nur vom bläulichen Schein des Bildschirms beleuchtet, der auf unsere Gesichter fiel. Mark klickte auf einen neuen Chat und nach ein paar Sekunden statischen Rauschens erschien ein Mädchen. Sie saß in einem Zimmer, das in violettes Licht getaucht war. Der neonfarbene Schein von LED-Streifen hinter ihr verlieh allem einen rosigen Ton. Sie schien in unserem Alter zu sein, vielleicht ein wenig älter. Sie hatte langes, dunkles Haar, trug einen Kapuzenpulli, kein Make-up, sah entspannt aus. Ihr Benutzername war etwas Einfaches, wie Rachel91 oder so ähnlich. Sie schien nicht überrascht, als unsere Übertragung lud. Sie blinzelte nur ein paar Mal und wartete. Mark in seiner üblichen Routine beugte sich zum Mikrofon und sagte mit tiefer, unheimlicher Stimme: "Dreh dich nicht um, da ist etwas hinter dir." Sie zuckte nicht zusammen. Sie lächelte nur ironisch und sagte: "Ja, klar, netter Versuch." Wir lachten. Das war erfrischend. Die meisten Leute gerieten in Panik oder trennten die Verbindung. Sie blieb. Wir redeten eine Weile. Nichts Ernstes, nur über Schule, Musik, dumme Memes. Sie sagte, sie käme aus einem Vorort nicht weit von uns, etwa eine Stunde entfernt. Ihre Eltern seien an diesem Abend ausgegangen und sie sei einfach gelangweilt gewesen, um sich online die Zeit zu vertreiben, so wie wir. Alles wirkte normal. Wir schenkten dem keine weitere Beachtung. Es war nur ein weiterer Chat. Nach einer Weile erwähnte sie wieder, dass sie allein zu Hause war. Mark machte wieder einen Scherz, denselben wie zuvor. "Immer noch allein?" "Klar." Kein Schatten bewegte sich im Hintergrund. Nur eine beiläufige Bemerkung. Doch genau in dem Moment, als er das sagte, sah ich etwas. Es war schnell, wie ein Blitz. In der unteren Ecke des Videos, direkt hinter ihrem Bett, glitt eine Form über den Boden, wie ein Schatten, der unter dem Rahmen vorbeihuschte. Es war nicht groß, aber deutlich. Ich erstarrte. Meine Hand blieb in der Bewegung zur Chipstüte stehen. Mark bemerkte es nicht. Er tippte gerade etwas Albernes in den Chat. Ich starrte weiter auf den Bildschirm. Sie hatte es nicht bemerkt. Ihre Augen blieben auf uns gerichtet, der Kopf leicht geneigt, als würde sie etwas lesen. Ich beugte mich vor, um besser zu sehen, aber das Bild war verschwommen und pixelig. Der Schatten, falls es einer war, war verschwunden. Nichts mehr da. Nur ihr Bett, das Neonlicht, ein paar Kleidungsstücke auf dem Boden. Mark sah mich an und fragte: "Was ist los?" Ich zuckte mit den Schultern. Ich glaubte, etwas gesehen zu haben. Er sah wieder auf den Bildschirm und lachte. "Du machst dir selbst Angst." Rachel reagierte nicht. Ich wusste nicht, ob ich etwas sagen sollte. Ich fühlte mich dumm. Ich redete mir ein, dass es wahrscheinlich nur ein Kabel oder etwas an der Lampe war, das ein merkwürdiges Licht warf. Alte Webcams waren miserabel. Wie auch immer, wir blieben im Chat. Der Schatten kehrte zurück. Dieses Mal war es nichts Vages oder Schnelles. Es war deutlich. Ein Mann. Er stand hinter ihrem Bett, halb sichtbar, halb verdeckt vom Neonlicht, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Sturmhaube, die sein Gesicht bedeckte. Er bewegte sich nicht sofort. Er stand einfach da. Ich erstarrte. Meine Hände lagen auf der Tastatur. Ich wollte nichts laut sagen. Ich tippte hastig. »Hinter dir! Da ist jemand! Dreh dich nicht um! Beweg dich einfach!« Rachel runzelte die Stirn auf dem Bildschirm, verwirrt. Sie beugte sich vor, um zu lesen. Dann rissen ihre Augen plötzlich auf. Sie drehte den Kopf. Der Schrei, den sie ausstieß, durchdrang die Kopfhörer roh und markerschütternd. Der Mann stürzte sich auf sie und packte sie. Ihre Kamera kippte ruckartig zur Seite. Für einen Moment sahen wir nur die Decke und hektische Bewegungen, Schatten, Gliedmaßen. Das Bild verzerrte sich, fror ein und flackerte dann. Sie schrie weiter. Dann wurde das Fenster schwarz. Nicht dunkel, vollkommen schwarz. »Wir schrien ins Mikrofon, beide«, riefen ihren Namen, wiederholten Rachel immer wieder. Keine Antwort, kein Geräusch. Die Kamera schaltete sich nicht wie gewöhnlich ab. Sie brach einfach ab, als hätte jemand das Kabel herausgezogen. Das Fenster schloss sich eine Sekunde später von selbst. Wir rührten nichts an. Wir saßen da, völlig still. Das einzige Geräusch im Zimmer war der Lüfter des Computers. Ich blinzelte nicht einmal. Marks Mund stand offen, aber er sagte nichts. Keiner von uns bewegte sich lange. Marks Hände zitterten. Er versuchte, die Seite immer wieder neu zu laden, aber der Chat war verschwunden. Der Link lud nicht mehr. Es stand nur »Sitzung beendet« oder »Benutzer nicht gefunden«. Der Browser fror ein und er starrte auf das drehende Symbol. Ich öffnete einen neuen Tab und sah in den lokalen Nachrichten nach. Nichts. Keine Warnungen, keine Polizeimeldungen. Es war, als wäre nichts passiert. Wir wussten nicht einmal, was wir hätten melden sollen. Wir hatten keinen Namen, nur ihren Benutzernamen, keine Adresse, nur dieses Zimmer mit dem violetten Licht und einem Poster an der Wand von einer Band, die wir nicht kannten. Wir begannen leise zu diskutieren, als hätten wir Angst, jemand könnte uns hören. Sollten wir jemanden anrufen? Würde uns jemand glauben? Was sollten wir sagen? Ein Mädchen wurde während eines Videochats von einem maskierten Mann angegriffen. Es klang absurd. Der Rest der Nacht verging in völliger Stille. Keiner von uns schlief. Immer wieder spielten wir dieselben Sekunden des Videos in unseren Köpfen ab, versuchten uns an irgendein Detail zu erinnern, das nützlich sein könnte. Der Winkel der Lampe, die Form des Fensters. Ich dachte, wenn ich mich nur an etwas mehr erinnerte, vielleicht ein Spiegelbild, eine Zahl, könnte ich es richtigstellen. Der Morgen kam mit diesem unangenehmen grauen Licht. Ich aktualisierte weiterhin die Nachrichtenseiten, als ich die Schlagzeile sah. Teenager bei Hauseinbruch verletzt, Täter flüchtig. Ich klickte sofort. Das Foto zeigte nicht sie, es zeigte das Haus. Aber es war dasselbe Haus, dasselbe Fenster, derselbe violette Schimmer. Es war echt. Ich rief die Polizei. Der Beamte stellte hunderte Fragen. Ich erzählte alles, was wir gesehen hatten. Jedes Detail. Er fragte nach dem Benutzernamen, der Uhrzeit, was wir davor gemacht hatten. Mark schwieg fast die ganze Zeit, nickte nur. Wir schickten ihnen einen Screenshot, den wir vorher aus Spaß gemacht hatten. Darauf war das Fenster mit dem Neonlicht hinter Rachel zu sehen. Es war nicht viel, aber wir sagten, vielleicht könne es helfen, das Zimmer zu identifizieren. Vielleicht der Winkel oder die Vorhänge. Sie bedankten sich, sagten, es werde untersucht. Und das war's. Am Montag mussten wir in die Schule. Wir erzählten es niemandem. Was hätten wir sagen sollen? Dass wir gesehen hatten, wie ein Mädchen online angegriffen wurde und nichts tun konnten? Wir verbrachten den Unterricht mit gesenktem Kopf, taten so, als wäre alles normal. Jedes Mal, wenn ich danach meine Webcam einschaltete, selbst für Aufgaben, hörte ich diesen Schrei in meinem Kopf. Rachels Schrei. Roh, echt, voller Angst. Ich löschte in derselben Woche all meine Streaming-Accounts. Mark auch. Wir hörten auf, in zufällige Chats zu gehen. Wir hörten auf, Witze über Geister zu machen. Denn manchmal, wenn du die Angst eines anderen siehst, bleibt sie nicht bei ihm. Sie bleibt bei dir. Du spürst sie. Du trägst sie. Früher dachte ich, etwas online zu sehen sei nicht real, nur Pixel. Jetzt weiß ich, dass es das ist. Jetzt, wenn ich einen Schatten in einem Bild sehe, mache ich keine Witze mehr. Ich fange an, nach einer Adresse zu suchen. Ich war 33 Jahre alt und lebte in einer kleinen Wohnung über der Buchhandlung, in der ich arbeitete. Es war nichts Luxuriöses, nur ein Zimmer, eine kleine Küche und ein Klappbett. Aber es war ruhig und die Miete war niedrig, weil der Besitzer es mochte, jemanden in der Nähe zu haben. Ich verbrachte die meiste Zeit meiner Tage in diesem Laden. Im Winter waren die Fenster immer beschlagen und der Ort roch nach Staub und Papier. Ich stapelte Bücher, ordnete Regale, half den wenigen Stammkunden. Es war eine langsame, routinemäßige Arbeit. Es störte mich nicht. Ich verbrachte viele Nächte online, nicht mit belanglosem Kram, sondern mit Lesen, meist in Foren. Es gab einen Thread, den ich regelmäßig verfolgte. Er handelte von Literatur. Lange, ernsthafte Diskussionen, nicht die übliche oberflächliche Plauderei. Ein Benutzer stach hervor: Paper Soul. Seine Antworten waren durchdacht, klar, als würde er sich wirklich Zeit zum Schreiben nehmen. Er postete nicht oft, aber wenn er es tat, hörten die Leute ihm zu. Einmal kommentierte ich unter einem seiner Beiträge. Er antwortete: Es fühlte sich gut an, als würde jemand wirklich zuhören, ohne das Thema abzulenken. Eine Weile sprachen wir öffentlich weiter. Nach ein paar Wochen schickte er mir eine Direktnachricht. Es überraschte mich. Er schien nicht der Typ zu sein, der persönlich wurde, aber es war kein Flirt oder etwas Merkwürdiges. Er fragte, was ich lese, ob ich mit Büchern arbeite. Ich sagte ja. Ich erwähnte den Laden. Es wurde zur Gewohnheit, ihm zu schreiben, nachdem ich geschlossen hatte, wenn die Kasse gezählt und das Licht aus war. Ich saß auf dem Fensterbrett mit einer Tasse Tee, tippte mit einer Hand, während ich mit der anderen die Tasse hielt. Sein Ton war immer formell, aber ruhig, ohne Emojis, ohne belangloses Geplauder. Wir sprachen über russische Autoren, über Erinnerung und Literatur, darüber, wie sich manche Bücher wie alte Häuser anfühlen. Ich begann, seinen Namen in meinem Posteingang zu erwarten. Es war etwas Ruhiges, Privates. Ich hatte das Gefühl, endlich ein wirklich erwachsenes Gespräch zu führen, als würde mich jemand über die Kartons und Quittungen hinaussehen. Eines Nachts fragte er, wie ich die langen Schichten aushalte. Ich sagte ihm, dass ich sie mit Pausen am Fenster und viel Schwarztee überstehe. Ich erzählte, dass das Fensterbrett breit genug sei, um dort zu sitzen, und dass ich das nach Ladenschluss gern tue, besonders im Winter. Er schrieb: Ich kann es mir vorstellen. Du, eine rothaarige Heldin, eingerahmt in einem Fenster, wie eine Filmszene. Ich starrte länger als üblich auf diese Nachricht. Ich färbe meine Haare nicht, aber sie haben einen rötlichen Schimmer. Ich erinnerte mich nicht, ihm das je gesagt zu haben. Trotzdem beunruhigte es mich nicht. Vielleicht hatte er es erraten. Vielleicht meinte er es bildlich. Ich ließ es dabei. Ich antwortete mit einem lachenden Emoji und etwas wie: Das klingt poetisch. Er schrieb sofort zurück: Verbringst du oft solche Nächte allein? Ich zögerte. Es war im Zusammenhang eine normale Frage. Wir hatten schon über Einsamkeit gesprochen. Ich sagte: Ja, ich genieße die Ruhe, besonders nach den lauten Stunden mit den Kunden. Er antwortete: Dann gehört die Welt der Bücher wirklich dir. Keine Unterbrechungen, nur Stille und du. Ich antwortete nicht sofort. Es klang intensiver als sonst, nicht beunruhigend, nur zu blumig. Ich versuchte es als Teil seines Stils zu sehen. Er schrieb immer so. Gewählte Worte, lange Sätze. Vielleicht idealisierte er nur das Bild. Eine Frau über einer Buchhandlung, ein beleuchtetes Fenster, überall Bücher. Trotzdem löschte ich in dieser Nacht das Hauptlicht in meinem Zimmer. Nicht ganz, ich ließ die Leselampe neben dem Bett an, nur für den Fall. Ich schrieb eine kurze Antwort. Ich schätze, so kann man es sagen. Und schloss den Chat. Einen Monat später war ich gerade dabei, ein Regal in der Nähe des Eingangs aufzufüllen, als die kleine Glocke über der Tür klingelte. Es war ein leiser, gedämpfter Ton. Nichts Ungewöhnliches. Ich drehte mich um, ohne nachzudenken. Erwartete einen Stammkunden, aber ich erkannte die Person nicht. Ein Mann in einem dunklen Mantel blieb direkt im Eingang stehen und sah sich um, als suche er etwas Bestimmtes. Seine Schuhe waren nass, als wäre er ein Stück gelaufen. Sein Gesicht war undurchschaubar, ohne Lächeln, ohne Kälte, einfach leer, konzentriert. Er trat weiter hinein, langsam und leise, als würde er den Ort bereits kennen. Ich wischte mir die Hände am Schürzenbund ab und ging auf ihn zu. »Kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden?«, fragte ich wie immer. Er antwortete nicht sofort, sah sich nur um. Dann trafen sich unsere Blicke. »Ich möchte das Fenster sehen, über das du geschrieben hast«, sagte er. Seine Stimme, flach und ruhig, traf mich in der Brust. Sie war nicht nur vertraut. Sie klang genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte, als ich die Nachrichten von Paper Soul las. Meine Finger verkrampften sich um den Scanner. Ich sagte zunächst nichts. Mein Herz begann heftig zu schlagen. Es war noch keine Panik, nur eine Welle steigenden Drucks. Ich wich einen halben Schritt zurück, nur um atmen zu können. »Wie bitte?«, fragte ich mit fester Stimme. Er lächelte leicht, kaum eine Bewegung an den Mundwinkeln. »Das Fenster, an dem du abends Tee trinkst. Ich dachte, ich würde es von draußen erkennen, aber ich wollte sicher sein.« Er sah sich erneut um, ohne Eile. Sein Mantel war dick, bis oben zugeknöpft. Seine Schuhe hinterließen Spuren auf dem Boden. Ich bewegte mich nicht. Ich hielt meine Hände sichtbar und den Scanner fest mit beiden Händen. Ich fühlte mich entblößt, als wären die Regale keine wirkliche Barriere zwischen uns. Der vordere Teil des Ladens kam mir plötzlich zu offen vor, die Tür zu weit entfernt. Ich sah zur Kasse, wo das Telefon stand. Er machte ein paar Schritte, seine Schuhe klangen leise auf dem Linoleum. Ich trat hinter den Tresen, hob den Hörer ab, ich wählte die Nummer des Besitzers. Es klingelte zweimal, dann nichts. Anruf fehlgeschlagen. Ich legte auf und sah wieder auf. Er bewegte sich langsam durch den Gang, strich mit den Fingern am Rand eines Regals entlang. »Ich wollte dich persönlich kennenlernen«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Nach all unseren Gesprächen schien es richtig.« Ich schluckte. »Welchen Namen soll ich auf die Quittung schreiben?«, fragte ich, bemüht, die Stimme neutral zu halten. Schließlich drehte er sich um und lächelte wieder. »Nenn mich beim gleichen Namen wie im Chat.« Er kam nicht näher, aber der Raum zwischen uns schien kleiner zu werden. Ich sah instinktiv zur Tür, schätzte die Entfernung. Er war näher, blockierte sie irgendwie. Nicht vollständig, aber genug, um klarzumachen, dass er sie eher erreichen würde als ich, wenn er wollte. Ich blieb still. Dann, wie ein Glücksmoment, kam Mr. Grant herein. Einer unserer ältesten Kunden. Er kommt jeden Samstag pünktlich, um Kriminalromane zu kaufen. Die Glocke klingelte wieder, diesmal lauter. Der Mann im Mantel sah ihn an, dann mich. Sein Ausdruck änderte sich nicht, aber er schwieg und ging an Mr. Grant vorbei nach draußen. Mr. Grant nickte ihm kurz zu. Der Mann reagierte nicht. An diesem Tag schloss ich den Laden früh. Ich sagte, wir hätten ein Problem mit der Wasserleitung. Niemand fragte etwas. Nachdem ich abgeschlossen hatte, ging ich nach oben und begann zu packen. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Als ich mich wieder im Forum einloggte, waren die Nachrichten verschwunden. Unser gesamter Chatverlauf komplett gelöscht. Ich überprüfte den Thread. Sein Konto war gelöscht. Keine Spur. Am nächsten Tag verbrachte ich Stunden damit, alle Passwörter zu ändern. Bank, E-Mail, soziale Netzwerke. Ich ließ auch die Schlösser der Buchhandlung austauschen. Obwohl niemand eingedrungen war, konnte ich nicht mehr neben diesem Fenster sitzen. Es war nicht mehr dasselbe. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie leicht es ihm gefallen war, mich zu finden. Wie ein paar beiläufige Sätze in einem privaten Gespräch eine Karte zu meinem Leben gezeichnet hatten. Ich kündigte in der folgenden Woche. Ich sagte dem Besitzer, ich brauche eine Veränderung. Ich erklärte nicht mehr. Ich fand Arbeit in einem Lagerhaus außerhalb der Stadt. Ohne Fenster, nur Kisten, Gabelstapler, eine Stechuhr. Die Stille dort stört mich nicht. Sie ist anders als in der Buchhandlung. Nicht nachdenklich, nicht poetisch, nur still. Funktional. Niemand stellt persönliche Fragen. Das habe ich gelernt. Das Internet gibt dir die Illusion von Kontrolle, von Sicherheit. Du wählst deine Worte, bearbeitest deine Antworten, entscheidest, was du teilst. Aber sobald diese Worte draußen sind, gehören sie nicht mehr dir. Ein Fremder kann sie durchqueren wie offene Türen. Der Abstand zwischen einem Chatfenster und einem echten Fenster ist dünner als Papier. Wenn du deine ruhigen Momente, deine Routinen, deine Lieblingsorte teilst, dann stell sicher, dass du sie nur mit jemandem teilst, der keinen Grund hat, sie als Koordinaten zu benutzen. Als ich 16 Jahre alt war, fand ich endlich einen Voice-Chat für Anime-Fans, in dem niemand über meine Vorlieben lachte. Auf den meisten anderen Seiten, sobald ich etwas über Cosplay oder Debatten über Dub versus Untertitel erwähnte, unterbrach mich jemand oder nannte es cringe. Aber dieser Server fühlte sich anders an. Eines Nachmittags trat ich bei, während meine Eltern im Wohnzimmer die Nachrichten sahen. Mein Zimmer war dunkel, nur der Laptop-Bildschirm leuchtete. Der Server war lebendig, Stimmen überlagerten sich, Witze, Lachen. Leute diskutierten, welche Staffel einer Serie die beste sei. Es klang wie eine Party in einem Haus. Ich saß eine Weile still da und hörte nur zu. Ich kannte noch niemanden und wusste nicht, wann ich mich einbringen sollte. Dann sagte jemand namens Hex Coder etwas direkt zu mir. »Neue Stimme im Raum?«, fragte er. Sein Ton war ruhig, nicht laut wie die anderen. Er machte einen Witz über Mathematikhausaufgaben, als wären sie ein universeller Feind, und ich lachte, ohne nachzudenken. Wir begannen zu reden. Es war einfach, mit ihm zu sprechen. Er achtete immer darauf, dass ich fertig sprach. Er machte sich nicht lustig, als ich über meine Lieblingsserien sprach. Nach vielleicht 20 Minuten fragte er, ob ich in einen privaten Raum wechseln wollte, um uns besser zu hören. Ich zögerte, klickte aber trotzdem auf Beitreten. Auf meiner Seite waren immer noch Hintergrundgeräusche zu hören. Der Fernseher im Wohnzimmer, der Hund des Nachbarn. Er fragte nach ihnen. Ich sagte, dass meine Eltern in der Nähe seien. Wir redeten fast eine Stunde weiter. Er erwähnte, dass er älter sei, die Schule schon beendet habe. Ich fragte, wie alt er sei, aber er sagte nur so alt, dass er sich noch an VHS-Kassetten erinnern könne. Ich fand das lustig. Als ich schließlich den Laptop zuklappte, war es bereits nach Mitternacht. Ich hatte nicht vorgehabt, so lange wach zu bleiben. Ich putzte mir schnell die Zähne und ging ins Bett, dachte darüber nach, wie seltsam freundlich die Erwachsenen auf dem Server waren. Niemand hatte mich unterbrochen oder gemeine Witze gemacht. Ich fühlte mich ein wenig glücklich. Am nächsten Tag ging ich wie gewohnt zur Schule. Ich erzählte niemandem vom Chat. An diesem Abend lockte ich mich auf die gleiche Weise wieder ein. Ruhig, neugierig, entspannt. Am zweiten Nachmittag war er schon online, als ich eintrat. Wir begannen sofort zu reden. Diesmal lief es flüssiger, vertrauter. Er fragte, ob die Schule weit weg sei. Ich sagte nein, die Bushaltestelle sei direkt vor meinem Haus. Er meinte, das sei praktisch und er habe Glück gehabt, weil er in meinem Alter 15 Minuten laufen musste, um zur Station zu gelangen. Dann wechselte er das Thema zu Anime-Merchandise. Er fragte, ob ich Figuren oder Poster habe. Ich sagte, ja, ein paar Sachen im Regal. Er fragte, nach welchem Charakter. Ich sagte es ihm und er scherzte, dass er auch sammle, aber zurzeit zu arm sei, um etwas zu kaufen. Dann fragte er, in welchem Stadtteil ich wohne. Ich zögerte kurz und nannte dann meinen Stadtteil, halb in der Annahme, er wolle nur wissen, ob ich in einem coolen Viertel wohne oder nicht. Aber er wiederholte es auf seltsame Weise, als hätte ich es nicht richtig gesagt. Ich dachte, vielleicht hat er ein Sprachproblem oder hat mich einfach falsch verstanden. Danach stellte er keine solchen Fragen mehr. Wir redeten weiter über zufällige Dinge. Er trennte sich etwas früher an diesem Abend. Er sagte, er müsse am Morgen arbeiten. Am dritten Nachmittag begrüßte er mich sofort. Die Qualität seines Mikrofons war diesmal etwas besser oder vielleicht war der Server ruhiger. Er fragte, ob ich meine Hausaufgaben schon gemacht hätte. Ich sagte nein. Und er machte wieder einen Witz darüber, Mathematik zu hassen. Dann erwähnte ich beiläufig, dass ich am Samstag allein zu Hause sein würde. Meine Eltern würden tagsüber zur Tante fahren. Er lachte darüber, nicht weil es lustig war, sondern eher interessiert. Ein kurzes Kichern. Dann sagte er, er müsse gehen und trennte sich schneller als üblich. Ich starrte kurz auf den Chat, zuckte dann mit den Schultern, schloss den Laptop und öffnete mein Lehrbuch. Ich hatte die Hausaufgaben für Montag völlig vergessen. Am Freitagmorgen brachte ich den Müll raus, bevor ich zur Schule ging. Die Luft war still, nur ein paar Autos auf der Straße. Da fiel mir ein dunkler Sedan auf, der auf der anderen Seite geparkt war. Ich erkannte das Modell nicht. Die Scheiben waren getönt, der Fahrer hielt das Handy ans Glas, als würde er ein Foto machen oder einen Videoanruf führen. Ich dachte, es könnte ein Lieferant sein, oder dass er auf jemanden in der Nähe wartete. Ich machte mir keine großen Gedanken und ging wieder rein. Später an diesem Tag sah ich während der Pause auf Discord nach. Hexcoder hatte keine Nachricht geschickt. Nur ein Emoji, eines dieser lächelnden Gesichter ohne Text. Es schwebte allein im Chat, ohne Kontext. Ich betrachtete es einen Moment, bevor ich das Handy blockierte. An diesem Nachmittag kamen meine Mutter und ich vom Supermarkt zurück. Sie parkte wie immer vor dem Haus, bemerkte aber sofort etwas Merkwürdiges. Ein weißer Umschlag steckte unter dem Scheibenwischer. Er war schwer genug, um nicht weggeweht zu werden. Jemand hatte die Umrisse von Kopfhörern mit blauem Kugelschreiber leicht aufgezeichnet. Sie öffnete ihn direkt an der Tür, während ich hinter ihr blieb. Drinnen war eine kleine gefaltete Notiz auf liniertem Papier. Darauf stand: Hallo, wir hätten uns fast getroffen. Das war alles. Meine Hände wurden kalt, mein Mund trocken. Mama runzelte die Stirn. Was soll das für ein Scherz sein? Fragte sie und drehte die Notiz um. Rückseite leer. Kein Name, keine Nummer. Sie schüttelte den Kopf und warf den Umschlag in den Mülleimer auf der Veranda. Ich konnte nicht sprechen. Ich wiederholte nur immer wieder den Satz in meinem Kopf. Fast getroffen. Fast. In dieser Nacht wartete ich darauf, dass Hexcoder online ging. Sein Profilbild blieb gedämpft. Ich klickte ein paar Mal auf seinen Namen. Nichts. Keine Antwort. Der Server selbst war ebenfalls ruhig. Ich schlief kaum. Jedes Auto draußen ließ mich angespannt zusammenzucken. Der Samstagmorgen begann still. Keine Bewegung draußen, keine Discord-Benachrichtigungen. Dann, um 9.44 Uhr, vibrierte mein Handy. Es war ein Foto. Keine Nachricht, kein Absendername, nur eine unbekannte Nummer. Das Bild zeigte die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite. Leer, aber eindeutig an diesem Morgen aufgenommen. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Die Uhrzeit stimmte überein. Draußen. Ich rannte zur Tür, schloss sie ab und zog die Kette durch. Dann nahm ich den Stuhl aus dem Flur und stellte ihn unter den Türgriff. Meine Hände zitterten, als ich versuchte, die Kontaktliste zu öffnen. Der Bildschirm reagierte zunächst nicht auf meine Finger. Ich schaffte es, Lara, meine Schulfreundin, anzurufen. »Bleib am Telefon bei mir«, sagte ich. Ich ließ ihr keine Zeit zu fragen. Ich setzte mich auf den Boden in der Nähe der Tür, hielt das Telefon mit beiden Händen und versuchte nicht zu stark zu atmen. Eine Stunde verging. Mein Körper war steif vom Sitzen. Ich begann fast zu denken, dass es vielleicht vorbei sei, dass ich paranoid sei. Dann wieder ein Vibrieren, ein weiteres Foto, diesmal unser Briefkasten. Unser genaues Briefkastenelement. Die kleine rote Fahne schief, alles. Nahaufnahme. Vom Bürgersteig aus aufgenommen. Ich legte auf und rannte ins Wohnzimmer, wo Papa las. Ich schob ihm das Telefon zu und zeigte nach draußen. Er stellte keine Fragen, stand einfach auf, nahm sein eigenes Telefon und rief die Polizei. Sie kamen schnell, vielleicht in 5-6 Minuten. Sirenen inklusive. Aber als wir alle hinausgingen, war die Straße leer. Kein dunkler Sedan. Niemand in den Schatten. Nur Nachbarn, die aus den Vorhängen spähte. Ein Polizist hob den Umschlag aus dem Mülleimer, drehte ihn mit Handschuhen und kniff die Augen bei der Handschrift zusammen. Er fragte, ob ich jemanden kenne, der so etwas tun könnte. Ich schüttelte den Kopf. Er seufzte und sagte etwas darüber, dass nicht genug vorliege, um etwas Schlimmeres zu verfolgen. Sie machten ein paar Fotos und gingen. In dieser Nacht löschte ich Discord. Alle Server, alle Nachrichten, die gesamte App. Dann schaltete ich das Handy aus und legte es unter das Kopfkissen, als könnte das irgendetwas abhalten. Sie fanden niemanden. Kein Kennzeichen, kein Fingerabdruck, keine eindeutig bedrohliche Nachricht. Das sagten die Polizisten. Das Gesetz beißt nicht, wenn es nicht schon blutet. Mama wechselte innerhalb einer Woche das Auto. Neue Kennzeichen, andere Farbe. Ich hörte auf, den Bus zu nehmen. Laras Mutter brachte uns beide zur Schule. Ich saß still im Auto und beobachtete jede Straße, durch die wir fuhren. Jedes Mal, wenn mein Handy vibrierte, zuckte mein ganzer Körper. Selbst Spam-Nachrichten wirkten wie Alarme. Leute vom alten Server schickten mir Nachrichten über andere Plattformen, ob ich neuen Voice-Chats beitreten wolle. Ich sagte jedes Mal nein. Ich erklärte, dass ich nicht viel reden wolle. Einige gaben auf. Andere schickten weiterhin Einladungen, die ich nie annahm. In diesem Sommer flehte ich meine Eltern an, mich weit wegzuschicken. Sie fanden ein Camp in einer anderen Stadt. 6 Stunden entfernt. Handys waren nicht erlaubt. Ich vermisste meines nicht. Hexcoder loggte sich nie wieder ein. Sein Benutzername erscheint manchmal noch in der Serverliste. Grau, mit der letzten Nachricht immer noch jenem stummen Emoji. Es ist jetzt wie ein kaputtes Stoppschild, das dort hängt. Nutzlos. Ein paar beiläufige Kommentare über meine Schule und die Straße, in der ich lebte. Das war alles, was nötig war. Sie wurden zu Koordinaten auf der Karte eines Fremden. Denk zweimal nach, bevor du deine Bushaltestelle im Internet laut sagst. Das passierte letzten Herbst, als ich Pizzen in den Außenbezirken der Stadt auslieferte. Nichts Besonderes, nur ein Teilzeitjob, den ich bekommen hatte, nachdem mit der Uni nichts geklappt hatte. Ich vertrieb mir die Zeit zwischen den Lieferungen, indem ich im lokalen Stadtforum stöberte. Die meisten Beiträge waren langweilig. Verlorene Hunde, laute Nachbarn, Diskussionen über Bebauungsgesetze. Doch dann sah ich einen Kommentar in einem Thread über seltsame Kundenbestellungen. Jemand namens Emma antwortete auf einen meiner Witze mit: Du solltest ein Buch schreiben. Ernsthaft. LOL. Das war alles. Nichts Wichtiges, aber ich klickte auf ihr Profil. Sie postete häufig lustige Kommentare, viele Fotos von Essen und ein paar unscharfe Selfies mitten auf Feldern. Ich antwortete ihr und sie schrieb schnell zurück. Bald begannen wir jeden Tag zu schreiben. Es wurde zur Routine. Ich beendete meine Lieferungen gegen 1 Uhr morgens und wir unterhielten uns fast bis zum Morgengrauen. Manchmal schlief ich noch mit dem Handy in der Hand ein. Emma sagte, sie lebte auf einer Farm 1 Stunde von der Stadt entfernt. Keine Nachbarn, viele Tiere. Ihre Eltern waren in den Süden gezogen und hatten ihr und ihrem älteren Bruder den Hof überlassen. Sie beklagte sich, dass es einsam sei, aber sie liebte die Ruhe. Manchmal schickte sie Fotos von den Feldern, dem Scheunen, von sich selbst auf einem alten rostigen Traktor sitzend. Dann begann sie mich über mich selbst auszufragen, was ich fuhr, welche Musik ich mochte, wo ich lebte. Es tat gut, jemanden zu haben, der interessiert war. Dann bat sie mich um ein Foto von meinem Auto. Es kam mir zufällig vor, aber ich schickte ihr ein Foto meines Civics auf dem Parkplatz hinter der Pizzeria. Schmutzig, mit gesplittertem Stoßfänger, nichts Besonderes. Sie schrieb: Süß, sieht schnell aus. Ich lachte und sagte, dass ich kaum über 70 kam, ohne zu zittern. Sie schickte mir ein Foto eines langen Schotterwegs und schrieb: Komm hierher und lauf mit mir. Ich fragte, ob sie ernst meinte, und sie antwortete nur: Eines Tages. Ab diesem Punkt begannen sich die Dinge zu ändern. Tagsüber schrieb sie weniger, antwortete aber immer spät in der Nacht. Die Fragen wurden persönlicher. Wann ich normalerweise Feierabend machte, ob jemand mit mir unterwegs war, ob ich ein Ersatzrad im Kofferraum hatte. Damals machte ich mir darüber keine großen Gedanken. Ich nahm an, sie sei einfach neugierig. Es schmeichelte mir. Tatsächlich fühlte es sich gut an, mit jemandem zu reden, der wirklich zuhört. Eines Nachts, kurz vor Mitternacht, schrieb sie mir: Warst du schon einmal im Sunset Diner an Route 8? Ich war noch nie dort gewesen. Es war so ein 24-Stunden-Lokal, das den Ruf hatte, in den 90ern stehen geblieben zu sein. Sie sagte: Triff mich dort. Ich will sehen, ob du in echt genauso witzig bist. Ich suchte den Ort. Fast 1 Stunde entfernt, jenseits der Stadtgrenzen, umgeben nur von Feldern. Ich zögerte einen Moment, doch dann schickte sie mir eine Sprachnachricht. Kurz, vielleicht 3 Sekunden, nur sie. Komm schon, ich beiße nicht. Das entschied. Ich stieg gegen 11:45 ins Auto. Die Straßen waren zu der Stunde leer. Ich öffnete die Fenster, zündete eine Zigarette an und stellte die Musik lauter, als ich sollte. Je weiter ich fuhr, desto dunkler wurde alles. Die Straßenlaternen verschwanden, nur lange Abschnitte völliger Dunkelheit blieben. Meine Scheinwerfer beleuchteten Sorghumfelder auf beiden Seiten der Straße. Die Stängel waren hoch und trocken, bewegten sich gerade so, dass es aus dem Augenwinkel so aussah, als würde etwas im Feld herumhuschen. Das Restaurant erschien nicht im GPS, wie es sollte. Ich musste den Anweisungen folgen, die Emma mir manuell geschickt hatte. Biege links an dem kaputten Zaun ab, vorbei an der Scheune mit grünem Dach. Du siehst den Schotterweg mit dem Briefkasten, auf dem Thompson steht. Ich nahm die letzte Kurve, der Weg war schmal, uneben, voller Schlaglöcher. Die Reifen knirschten auf dem Schotter, was wie eine Ewigkeit erschien. Dann sah ich sie. Es war nicht das Restaurant, sondern ein Haus. eine große Veranda, Lichter in der Küche an. Alles wirkte gepflegt. Kein Rost, keine vernagelten Fenster, einfach normal. Zu normal, fast. Ich blieb einen Moment im Auto sitzen, unentschlossen. Kein anderes Fahrzeug in Sicht. Ich schrieb ihr: "Hey, ich glaube, ich bin da." Keine Antwort. Ich wartete eine Minute, bevor ich ausstieg. Die Nacht war vollkommen still. Keine Insekten, kein Wind. Nur dieser trockene Geruch von Erde und Ernte. Als ich die Veranda erreichte, öffnete sich die Tür. Ein Mann stand da, kräftig gebaut, vielleicht Anfang 30. Arbeitsschuhe, Jeans, ein Henley-Shirt, das zu sauber wirkte. Er musterte mich von oben bis unten und sagte: "Du bist der Typ, mit dem Emma gesprochen hat." Ich nickte. "Ist sie drin?" Er deutete mit dem Kopf in Richtung Küche. "Sie macht sich fertig. Komm rein. Willst du ein Bier, während du wartest?" Die Art, wie er es sagte, ließ kaum Raum für ein Nein. Ich betrat das Haus. Es roch nach Chlor. Diese Art von Sauberkeit, die nicht nur putzen ist, sondern absichtlich, als hätten sie jede Ecke eine Stunde vor meiner Ankunft geschrubbt. Die Küche war makellos, kein schmutziges Geschirr. Nicht einmal ein Tropfen Wasser im Spülbecken. Die Arbeitsflächen leer, nur ein Sixpack auf dem Tisch und eine offene Flasche. Er reichte mir eine. Ich nahm sie, trank aber nicht. Nur gehalten. Das Summen des Kühlschranks war laut in der Stille. Dann setzte er sich mir gegenüber. Kein Wort. Nur starrte er mich an. Nicht unfreundlich, nicht freundlich, einfach still. Er lehnte sich zurück, starrte mich weiter an, ohne zu blinzeln. Dann sagte er: "Dein Post über den Typen, der hinter der Pizzeria doppelt geparkt hat, war lustig. Ich habe es Emma gezeigt." Ich hatte diesen Post nie mit Emma besprochen. Er lag tief in einem alten Thread von vor Wochen. Ich versuchte ruhig zu bleiben und nickte langsam. Dann fügte er hinzu: "Trägst du noch diese grüne Jacke?" Mit dem kaputten Reißverschluss. Ich erstarrte. Diese Jacke war auf keinem Foto zu sehen. Ich trug sie nur während der nächtlichen Lieferung. Nie gepostet. "Wo ist Emma?" fragte ich mit fester Stimme. Er deutete stumm den Flur an. "Sie sucht die Playlist, die sie für dich gemacht hat. Sie wollte, dass die Musik perfekt ist." Ich bewegte mich nicht. Er nahm die Flasche wieder und trank einen Schluck. Durch das Küchenfenster, das auf den Schotterweg blickte, bemerkte ich Bewegung. Zwei Gestalten standen gerade außerhalb des Lichts der Veranda am Anfang des Weges. Eine hielt etwas Langes nahe am Boden. Zuerst dachte ich, es sei ein Stock. Dann reflektierte das Mondlicht. Metall, eine Stange aus Stahl oder eine Nagelleiste. Und dann begriff ich es. Es war nicht nur ein schlechtes Gefühl, es war eine Falle. Der Weg war nicht nur lang, er war kontrolliert. Sie warteten auf mich. Der Mann vor mir stand langsam auf und sagte: "Emmas Zimmer ist hier entlang. Willst du sehen, wo sie an ihrer Kunst arbeitet?" Wieder deutete er auf den Flur, als sei alles normal. Ich sagte, ich hätte etwas im Auto vergessen. Ein Geschenk. Ich log. Nur eine Dummheit, angeblich für Emma. Sein Arm bewegte sich leicht, stützte sich an der Ecke, wo der Flur enger wurde. Er wich nicht zur Seite, stand einfach da und blockierte den Weg. Aber er lächelte. Nicht viel, gerade genug, um klarzumachen, dass ich nicht vorbeikommen würde, ohne dass er es bemerkte. Kein Geschrei, keine Drohungen, nur dieses furchtbare Schweigen. Ich spürte, wie mein Rücken sich anspannte, als würde der Raum schrumpfen. Ich nickte einmal, natürlich, und drehte mich dann schnell zur Tür der Waschküche neben der Küche. Ich riss sie auf und stürmte auf die Veranda, die Stufen zwei auf einmal hinunter. Ich sah nicht zurück. Das Feld lag vor mir, die trockenen Sorghumstängel reichten bis zu meinen Schultern und ich rannte direkt darauf zu. Die Stängel brachen und schnitten meine Jacke, trocken und scharf. Ich schob mich voran, halb kriechend, ohne anzuhalten. Das Auto stand gleich jenseits der Ecke des Hauses, noch in die falsche Richtung gerichtet. Ich sprang hinein, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und der Motor stöhnte, bevor er ansprang. Die Scheinwerfer beleuchteten den Weg. Ich riss das Lenkrad herum, fuhr um den Seitenhof herum, anstatt zurück auf den Schotterweg zu gehen. Das Feld war uneben, voller Schlaglöcher, aber ich erreichte das andere Ende des Grundstücks und machte einen weiten Bogen, um die Straße in der Nähe der Gestalten zu vermeiden. Als ich zurück auf den Schotterweg kam, war ich vor ihnen. Im Rückspiegel sah ich sie. Nun waren es drei. Sie winkten mit Taschenlampen, versuchten mir Signale zu geben. Einer zog die Metallstange wieder über den Schotter, aber ich fuhr nicht mehr diesen Weg. Ich raste vorbei, die Räder rutschten über den losen Stein, sah die Nägel im Rücklicht glänzen, aber sie berührten die Reifen nicht. Geschafft. Ich fuhr still zurück. Keine Musik, keine Anrufe, kein Gespräch, nur die Straße und das leise Summen des Motors. Ich fuhr an drei Dörfern vorbei, ohne es zu merken. Erst als ich die Stadtgrenze erreichte, bemerkte ich die Nachricht auf meinem Handy. Warum bist du gegangen? Das war alles. Kein Name, kein Icon. Ich öffnete das Forum. Ihr Profil war verschwunden. Nicht deaktiviert. Gelöscht, als hätte es nie existiert. Ich ging zur Polizei, erstattete Anzeige, gab ihnen die Adresse, was ich gesehen hatte, die Personen, alles. Sie nahmen es auf, sagten aber nicht viel. Keine Nachverfolgung, keine Bestätigung, nur Schweigen und eine getackerte Kopie meiner Aussage. Vielleicht hatten sie so etwas schon einmal gehört. Vielleicht war es ihnen egal. Seitdem spreche ich nur noch mit Menschen, die ich persönlich gesehen habe. Ich antworte nicht auf Nachrichten von leeren Profilen, egal wie clever oder nett sie wirken. Das Forum fühlt sich jetzt anders an, wie ein totes Feld, überwuchert und still. Es ist noch da, aber nicht mehr sicher. Liebe im Internet kann mit einem Emoji beginnen, aber sie kann mit Nägeln in der Dunkelheit enden. Schau dir die Falle genau an, bevor du den ersten Schritt machst.